Wilde Männer, wilde Männer, wilde Männer, wilde Männer. Oh, ach, Sie hören schon zu. Ja, herzlich willkommen zu unserer Mai-Ausgabe von Adam Online Audio. Um wilde Männer geht's heute. Ein seltsames Thema, wilde Männer. Klingt irgendwie gut, wilde Männer. Würden Sie nicht auch gern ein wilder Mann sein? Wir haben heute zwei Beiträge, in denen es um wilde Männer geht. Unser Chefredakteur Emmerich Adam beschäftigt sich mit wilden Männern in der Bibel. Das klingt gut. Das klingt wirklich gut. Wenn Sie jetzt denken, ich möchte auch gern so ein wilder Mann sein. Ich möchte mich gern verändern. Keine Couch-Potato, kein Sesselpfurzer. Ein wilder Mann, jemand, der sein Leben lebt, der Dinge verändert. Dann horchen Sie sich auch unseren zweiten Beitrag an. Günter Völk berichtet über seinen eigenen Weg, wild zu werden. Und das kann auch bedeuten, Schmerz zu zeigen, das kann bedeuten, Gefühle zu zeigen, es kann bedeuten, Widerstand zu erleben. Sie werden feststellen, wilder Mann zu sein, auch in frommen Kreisen, ist nicht unbedingt was, was mit offenen Armen, mit großem Hurra aufgenommen wird. Nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade deswegen wünsche ich Ihnen viel Spaß und inspiriertes Zuhören in diesem Pfingstmonat Mai. Der folgende Beitrag erschien in der Erstausgabe von Adam Online. Autor Emmerich Adam ist Diplomtheologe und Chefredakteur von Adam Online. Born to be Wild. Erinnern Sie sich noch an Easy Rider, den Kultfilm für Motorradfreaks und Aussteigertypen? Ziemlich am Anfang des Films steigen zwei junge Männer, gespielt von Dennis Hopper und Peter Fonda, auf ihre neu erworbenen und noch glitzernden Harleys. Der eine zieht demonstrativ seine Armbanduhr aus und wirft sie weg. Und dann geht es los. Ab in die grenzenlose Freiheit, fernab von Terminen, Konventionen und kleinkarierter Bürgerlichkeit. Nach dem Aufheulen des typischen Harley-Motorsounds wird der Titelsong eingeblendet. Born to be Wild, ein Song von Steppenwolf. Geboren, um wild zu sein. Die Rede von wilden Typen, wilden Männern, kann ganz unterschiedliche Assoziationen hervorrufen. Was fällt Ihnen dazu ein? Wollen Sie ein wilder Mann sein? Die einen denken bei dem Wort wild vielleicht an ungezügelt, unbeherrscht oder unzivilisiert. Das möchten wir wahrscheinlich nicht sein und mit solchen Leuten wollen wir in der Regel nichts zu tun haben. Die anderen denken vielleicht an positive, wilde Energie des Mannes, die ihn vorantreibt, Neues zu wagen, Widerstände zu durchbrechen und aufs Ganze zu gehen. Diese Art von Wildheit finden wir schon eher gut. Das erste Mal, dass ich auf den Begriff wilder Mann stieß, war in einem Buch des Franziskanerpaters Richard Rohr. Für Rohr ist der wilde Mann der zur echten Männlichkeit befreite Mann. Das ist für ihn der Blick über den eigenen Zaun, der Ausbruch aus der eigenen begrenzten Welt, der Kampf für Frieden und Gerechtigkeit. Wir müssen, so schreibt er, um befreit zu werden, die falschen Werte erkennen, die uns die Gesellschaft ständig eingeredet hat, und ihnen etwas anderes entgegensetzen. Wilde Männer in einem heiligen Buch. Die Bibel, für Christen die Heilige Schrift, ist weit mehr als nur ein harmloses Erbauungsbuch mit Geschichten über liebe Menschen. Sie ist voll von wilden Männern, die sich geradezu skandalös verhalten. Auf die wilden Frauen gehen wir hier nicht ein. Interessanterweise werden uns diese Männer als Vorbilder im Glauben vorgestellt. Ich möchte hier exemplarisch nur drei herausgreifen. Unser erstes Beispiel ist Simson. Er taucht im Buch der Richter auf. Als junger Kerl zerreißt er einen Löwen, der ihn angreift. Ein anderes Mal fängt er 300 Füchse, bindet je zwei an den Schwänzen zusammen, befestigt dazwischen eine Fackel und setzt ein riesiges Getreidefeld der Philister, der Feinde Israels, in Brand. Oder sein außergewöhnlicher Gebrauch eines Eselknochens. Er nimmt ihn in die Hand und erschlägt damit 1000 Philister. Das Interessante dabei ist, dass die Bibel diese unkonventionellen Verhaltensweisen des Simson auf den Heiligen Geist zurückführt. Der Geist des Herrn fing an, so heißt es, ihn zu treiben, und der Geist des Herrn kam über ihn. Unser nächstes Beispiel, Johannes der Täufer. Der wilde Mann des Neuen Testaments. Kleidungsstil, Kamelhaare. Hauptspeisen, Heuschrecken und wilder Honig. Aufenthaltsort, die Wüste. Johannes ist die Unbequemlichkeit in Person. Er predigt Buße, nennt die angesehenen Pharisäer Schlangenbrut und maßt sich sogar an, den König Herodes zurechtzuweisen, weil dieser die Frau seines Bruders geheiratet hat. Das kostet ihn buchstäblich seinen Kopf. Gerade dieser wilde Johannes ist der Wegbereiter von Jesus, der von diesem als größter aller Menschen bezeichnet wird. Unser drittes Beispiel ist Jesus selbst. Das Bild, das uns von Jesus vermittelt wird, ist meist einseitig. Welches Bild kommt Ihnen spontan in den Kopf? Das eines netten jungen Mannes mit blonden Haaren, liebem Gesichtsausdruck und geradezu zärtlichem Verhalten? Jesus hatte viele Seiten. Seine Wildheit keimt bereits bei dem 12-jährigen Jesus auf, als er während einer Reise nicht schön brav bei seinen Eltern bleibt, sondern diese in helle Aufregung versetzt, weil er plötzlich verschwunden ist. Nein, er ist nicht verloren gegangen, sondern wird nach einer längeren Suche von 3 Tagen im Tempel gefunden, heiß diskutierend mit den Theologen seiner Zeit, die kaum mit der Schlagfertigkeit des Knabens mithalten können. In einer anderen Szene sehen wir Jesus, wie er, alles andere als friedliebend, Tische umwirft und Leute aus dem Tempel hinauswirft. Jesus als Bodyguard? In gewisser Weise. Er wird wild, da der Tempel als Ort des Gebets von betrügerischen Verkäufern für ihre krummen Geschäfte missbraucht wird. Was ist das Kennzeichen wilder Männer, wie zum Beispiel der eben beschriebenen? Wilde Männer sind Männer, die bereit sind zu kämpfen. Nicht in erster Linie für sich selbst, sondern für andere, für eine gute Sache, für Gott. Aussteigertypen. Sie sprengen den Rahmen, den andere für sie gesteckt haben. Sie klettern aus den Schubladen heraus, in die man sie gesteckt hat. Sie steigen aus und tauchen ein in ihre Träume und setzen sie um. Männer, die sich zur Wehr setzen. Dort, wo sie Ungerechtigkeit sehen und Böses oder wenn Gottes Werte mit Füßen getreten werden. Männer, die unabhängig sind von der Meinung der anderen und Dinge beim Namen nennen. Der wilde Mann hat deswegen immer auch eine prophetische Komponente. Der Prophet spricht Gottes Wahrheit aus. Ganz gleich, ob es erwünscht ist oder nicht. Der Prophet stellt in Frage und nimmt dabei keine Rücksicht auf Titel und Status. Wie werde ich nun zum wilden Mann, fragen Sie sich vielleicht. Wenn Sie schon ein wilder Mann sind, dann können Sie ja jetzt auf schnellen Vorlauf drücken. Wenn Sie sich, wie viele andere, noch auf dem Weg dorthin befinden, könnten Ihnen folgende Anregungen weiterhelfen. Starten Sie in eine Entdeckungsreise. Entdecken Sie Ihre eigene Wildheit, spüren Sie ihr nach, lassen Sie sie zu und decken Sie sie auf. Sie haben sich lange genug zähmen lassen. Gerade in christlichen Kreisen hat man Ihnen möglicherweise zu lange weisgemacht, dass Sie nett und brav sein müssten, um Gott zu gefallen. Ich glaube, jeder von uns hat gewisse wilde Anteile in sich, die ihm Gott selbst gegeben hat. Vielleicht entdecken Sie Ihre Wildheit, indem Sie Ihre Träume wieder ausgraben. Wilde Männer sind Träumer, die ihre Träume leben. Fangen Sie mutig an, Ihre Wildheit auszuleben. Wir brauchen Mut dazu, denn wilde Männer stoßen auf Widerstand, Unverständnis und sogar Ablehnung. Wilde Männer werden Bestehendes und alteingesessene Strukturen hinterfragen. Das ist unbequem und macht unbeliebt. Sogar manche Freunde werden uns vielleicht nicht mehr akzeptieren, wenn wir anfangen, wild zu leben. Den Mut können Sie sich aus dem Gebet holen. Gott, schenk mir Mut, meine Berufung zu leben. Gott, schenk mir Mut, auszusprechen, was du mir eingibst. Treffen Sie sich mit wilden Männern. Das müssen nicht gleich Berühmtheiten sein. Es gibt auch in Ihrem Umfeld sicher Männer, die Sie inspirieren könnten. Ziehen Sie sich nicht in Ihr Schneckenhaus zurück. Sie könnten wilde Vorbilder betrachten. Einige finden Sie in diesem Artikel. Viele andere finden Sie in der Bibel und in Biografien von wilden Männern. Etwa Martin Luther King, Bonhoeffer. Lassen Sie sich anstecken von Männern, die sich für andere eingesetzt haben, die alles gegeben haben für einen Traum. So wie etwa Martin Luther King in seinem berühmten Ausspruch »I have a dream«. Sie können die Wildheit Gottes in der Bibel studieren. Wir wissen in der Regel, dass Gott Liebe ist, aber wir betrachten zu wenig die anderen Aspekte Gottes, zum Beispiel seinen Zorn über Sünde und Ungerechtigkeit etwa, seine Eifersucht oder seinen Absolutheitsanspruch. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Die wilden Männer Gottes haben diese Wildheit Gottes erkannt und haben sich davon inspirieren lassen. Aber, und das ist ganz wichtig, sie haben erkannt, dass dieser wilde Gott sie angenommen hat. Wenn wir nur die Wildheit Gottes sehen, zum Beispiel seinen Zorn und sein Gericht, und wir wissen dabei nicht, dass er uns angenommen hat, dann werden wir gesetzlich und hart. Wenn wir aber wissen, dass er uns angenommen hat, können wir in Barmherzigkeit für Gottes Ehre eintreten. Wild zu sein bedeutet, ich höre auf zu funktionieren, wie etwa ein Zahnrad, und fange an zu leben, wie ein Organismus. Koste es, was es wolle. Lassen Sie uns damit beginnen. Thank you. Günter Völk ist Heilpraktiker für Psychosomatik und Psychotherapie. Er ist geschieden und hat 3 Kinder. Der folgende Beitrag erschien in Ausgabe 3 von Adam Online, die Sie übrigens kostenlos als PDF auf unserer Website www.adam-online.de herunterladen können. Ungezähmte Emotionen, wenn Männer fühlen lernen. Aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte und aus meiner langjährigen Erfahrung als Therapeut kann ich sagen, die tiefste Wunde, die ein Mann durchs Leben trägt, stammt von seinem eigenen Vater. Bin ich ein ganzer Kerl? Stehst du hinter mir, Papa? Genau hier bei diesen existenziellen Fragen eines Jungen hat auch mir mein Vater den Teppich unter den Füßen weggezogen. Genau hier haben dies unzählige Väter vor und nach ihm getan. Durch Tun oder Unterlassen, durch absichtliche Häme oder Härte oder auch durch frühes Verlassen. Ich konnte meinen Vater zwar schon lange vor meiner Umkehr zu Jesus vergeben, mit der Hilfe weltlicher Therapeuten. Ich konnte die Hände längst wieder küssen, die mich nackt zu Boden schlugen, als ich mit 14 aus dem Badezimmer kam. Doch die Wunde war dadurch noch nicht wirklich geheilt. John Eldridge hat es so ausgedrückt: Männlichkeit wird verliehen. Vom Beginn der Welt an war es so geplant, dass der Vater im Herzen des Sohnes das Fundament legt und ihm alles Wesentliche mitgibt, auch das Selbstvertrauen in die eigene Stärke. Männlichkeit kann nicht erworben, erkämpft, verdient oder erarbeitet werden. Männlichkeit wird verliehen oder verwehrt. Ich war noch kein Mann. Auch nach der Leitung von 200 Therapie-Workshops war ich noch kein Mann. Und noch nicht einmal nach meinem 3000. Teilnehmer. Ich musste als Gefangener meines falschen Selbstbildes meine Ehe und meine Existenz zerstören, bis meine Frau mich verließ. Fast zeitgleich mit meiner geistlichen Wiedergeburt. Meinem Vater hatte ich zwar vergeben, aber die Tiefe meiner Wunde hatte ich verkannt. So konnte ich sogar als nichtchristlicher Therapeut Männern auf dem Weg zu ihrer Männlichkeit helfen und sie ermutigen. Doch ich lebte in der ständigen Furcht, entlarvt zu werden, weil ich mich tief in meinem Herzen selbst noch nicht für einen richtigen Mann hielt. So verleugnete ich meinen tiefsten Schmerz auch noch als neugeborener Christ, bis ich ihn endlich nach 4 Jahren in meinem Hauskreis zugeben und zeigen konnte. Meine ersten Versuche, aus emotional-religiöser Verstrickung auszubrechen, lagen damals allerdings schon 2 bis 3 Jahre zurück. Ich wollte immer in einen Kreis von Geschwistern, der mir zuhört und mich ermutigt, wenn mein Schmerz so aus mir herausbricht wie aus David in so vielen Psalmen. Ich wollte nicht gebremst werden wie der blinde Bartimäus, als er Jesus vorbeilaufen hörte und verzweifelt zu schreien anfing. Nach 1,5 Jahren Christsein nahm ich endlich all meinen Mut zusammen und begann im damaligen Hauskreis zu bekennen, wie ich meine Ehe und meine Existenz zerstört hatte. Und vor allem, wie viel mir das ausmachte. Schon nach wenigen Sätzen und den ersten Tränen kam vom Leiter mit beruhigender Stimme: Günther, du brauchst uns das alles gar nicht ausführlich zu erzählen. Der Vater im Himmel weiß ohnehin, was du ihm sagen möchtest. Lass uns für dich beten. Herr, du weißt, wie es Günther geht und wie es in ihm aussieht. Bitte nimm ihm doch diesen Schmerz. In Klammern schien dabei zu stehen: Bitte keine Tränen und kein Schluchzen jetzt, sonst fühlen wir am Ende unsere eigene Verzweiflung. Obwohl alles in mir schrie: Nein, nein, um Himmels Willen, lasst mir meinen Schmerz, bitte helft mir doch endlich weinen, ließ ich die erbärmliche, wenn auch gut gemeinte Prozedur schweigend über mich ergehen. Ich bereue es noch heute zutiefst, dass ich das, was in mir schrie, nicht herausgelassen habe. Ich fürchtete die Reaktion der Menschen. Dr. Bruce Thompson beschreibt in Walls of My Heart, wie ihm Gott einmal in seiner stillen Zeit eine direkte Frage direkt beantwortet. Die Frage von Bruce: Herr, warum kann ich mich dir so viel leichter zeigen, wie ich bin, so viel leichter als den Menschen? Gottes prompte, trockene Antwort: Weil du die Menschen viel mehr fürchtest als mich. Die andere Seite ist, mir scheint, auch die Menschen fürchten einen, der sich so zeigen möchte, wie er ist. Schmerz wird mir in unseren christlichen Gemeinden viel zu oft als etwas Feindliches gesehen, das Gott auf magische Art zu heilen bzw. wegzunehmen hat, ohne dass wir die Botschaft und die Chance darin verstehen müssen. Ich glaube, Gott versteht unter Heilung etwas ganz anderes. Wir Mitteleuropäer tun das im guten Glauben, einander etwas Gutes mit diesen Gebeten zu tun. Und dabei verpassen wir regelmäßig die Chance, ein Herz und eine Seele zu sein, wie es in Apostelgeschichte 4, Vers 32 so schön heißt. Wir meinen, uns gemäß Jesu Liebesgebot zu lieben, doch wie können wir jemanden lieben, den wir gar nicht richtig kennen? Oft nicht einmal nach 2 bis 3 Jahren, weil wir ihn gar nicht dazu einladen, sein Herz freimütig und ungezähmt auszuschütten. Wie können wir hoffen, bedingungslos geliebt zu werden, wenn wir an unsere dunkelsten Punkte niemanden heranlassen? Aus Angst, erkannt zu werden? Bleiben wir nicht doch noch viel zu oft an der Oberfläche? Wegbeten statt aufarbeiten? Dabei gilt doch: Weint mit den Weinenden, wie es in Römer 12, Vers 15 heißt. Es liegt mir fern, dem exhibitionistischen Seelenstriptease das Wort zu reden. Angst, Schmerz und Wut sind ganz einfach Ausdrucksmittel der Seele, von denen übrigens auch Jesus Gebrauch machte, zum Beispiel im Garten Gethsemane vor seiner Gefangennahme oder bei der Tempelreinigung. Es geht nicht darum, den Emotionen ausgeliefert zu sein, sondern über sie zu verfügen, auf sie Zugriff zu haben. Die säkuläre Therapieszene ist uns Christen leider in mancher Hinsicht noch voraus. Einer dieser Vorsprünge ist das Verstehen und Nutzen der emotionalen Zusammenhänge, also emotionale Intelligenz. Emotionen werden zu oft noch insgesamt in die Ecke des Fleischlichen gepackt oder den Schäfchen zumindest als Geheimsache unter 4 Augen verkauft. Dabei war und ist Jesus zutiefst emotional und das zu Zeiten sogar öffentlich, wie in vielen Episoden des Neuen Testamentes nachgelesen werden kann. Seine Emotionen waren erlöst und ungezähmt, und so sollen auch unsere sein. Christen wurden während der letzten 2000 Jahre oft blutig verfolgt und mussten deshalb eng zusammenrücken. Auch heute noch gibt es Regionen brutalster Christenverfolgung. Oft erleben Geschwister vor allem dann Geborgenheit, wenn sie in einer lebendigen Gemeinschaft von Christen, Leib Christi nennt sich das, eingebettet sind, wenn sie einander an ihrem Innersten teilhaben lassen. Dann begegnen Menschen in den Augen und Herzen ihrer Mitmenschen Jesus selbst. Muss Gott uns erst Verfolgung schicken, bevor wir den Wert ehrlicher, offener und inniger Gemeinschaft entdecken? Die nächste Erweckung, die letzte große Erweckung, wird eine Erweckung des Herzens sein, sagte John McFarlane wenige Jahre vor seinem Tod. Gott wird die Herzen der Väter und Mütter zu ihren Söhnen und Töchtern und die Herzen der Söhne und Töchter zu ihren Vätern und Müttern umkehren lassen, so heißt es in Maleachi 3, Vers 24. Kann die Wende im Leben einzelner Männer zur Wende im Leben ganzer Gemeinden, ja der Gesellschaft führen? John Eldridge mit seinem Team macht es uns in den Staaten vor, wie Hunderte von Männern, langjährige, ungefährliche Christen, am Ende einer knappen Woche diesen lebendigen Jesus wild, gefährlich, ungezügelt und frei in sich selbst entdecken können. Auf Wild at Heart Rüstzeiten, die es wirklich in sich haben. Diese Männer können dann nach Hause gehen, zu ihren Frauen und in ihre Heimatgemeinden, nicht wie von einer der vielen Konferenzen, deren Strohfeuer nach 2-3 Wochen wieder verglüht ist, sondern wie Männer, die ihre wahre Identität in Besitz genommen haben. Wild, gefährlich, ungezügelt und frei durch den, der in ihnen lebt und genauso nah am Vaterherzen. Ich war fast 12 Jahre lang ein Psychotherapeut, der Jesus verleugnete, bis meine Scheidung und mein Bankrott nicht mehr zu vermeiden waren. Dann brauchte es nach meinem Zusammenbruch und meiner Kapitulation 7 Jahre, 2 im Eigensinn herbeigeführte berufliche Niederlagen und dazu 4 zermürbende geistliche Wüstenwanderungen, bis Gott mein hartes Herz aufgeweicht hatte. 18 Monate lang musste er mir seither immer wieder sagen: Günther, setz dich in Bewegung, sonst kann ich dich nicht lenken, bis ich die erste von mittlerweile 5 evangelistisch konzipierten Herzblutgruppen für Getrennte und Geschiedene in Süddeutschland gegründet hatte. Jetzt, nach einem Jahr des neuen Gebrauchtwerdens und der ermutigenden und beglückenden Arbeit mit Menschen, nach durchbrechenden Freizeiten und Neubekehrungen zu unserem leidenschaftlichen Gott, höre ich ihn manchmal sagen: Günther, ich will, dass du ein Pionier bist, ein Mann nach meinem Herzen und mein Freund. Ja, wilde Männer. Wildsein hat offensichtlich nicht unbedingt was mit lauten Tönen, mit Kraft zu tun, zumindest nicht mit offensichtlicher Kraft, sondern vielleicht auch manchmal gerade was mit dem Loslassen, mit dem Dinge sein lassen, mit dem Zulassen, mit Authentizität, statt kerniger Worte und großer Gesten. Mein Name ist Peter Müller, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und möchte Sie bitten, schicken Sie uns doch ein paar Zeilen an podcast@adam-online.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Meine Frau hat immer das letzte Wort. Und dafür bin ich auch dankbar, wenn es soweit ist.
Diesen Witz spendierte Arno Backhaus. www.arno-backhaus.de